Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sind Sie in dieser Adventszeit dazu gekommen, Post zu verschicken, Briefe zu schreiben? Meine Güte, demütigend, manche nicken. Wir haben das nicht geschafft. Weihnachtspost zu schreiben, nicht nur so eine einfache Karte und dann zwei, drei nette Zeilen da drauf, sondern vielleicht auch mal etwas Längeres. Wir nehmen uns das ab und zu mal vor, weil man, ja, warum eigentlich? Weil man irgendwie das Gefühl hat, dass das in der Adventszeit so sein muss. Weil man vielleicht nochmal irgendwie so, wie soll ich sagen, ja, so anheimelnd das Gefühl hat, man muss nochmal zur Handschrift zurückkehren, mit richtigem Briefpapier arbeiten und dann dem anderen da etwas schreiben, weil man sonst das im Jahr ja noch nicht geschafft hat. Seltsamerweise sind bei uns in diesem Jahr auch gar keine Rundbriefe angekommen. Wir haben Freunde, die reflektieren da immer ihr ganzes Jahr, was da so war. Man kann da alles nachvollziehen. Das kam dieses Jahr gar nicht an. Weihnachtspost selber zu empfangen, muss ich sagen, erfreut mich noch mehr, als sie zu schreiben. Am liebsten sind mir da wirklich auch handgeschriebene Briefe, vielleicht auch mit ein, zwei Bildern dazu, weil man da mitbekommt, okay, wer schreibt denn da? Wie schreibt denn er oder sie? Was ist denn das Schriftbild? Spricht das mich an? Was sind unsere gemeinsamen Anknüpfungspunkte? Es lohnt sich auch später immer wieder nochmal in solchen Briefen zu stöbern. Teilweise können wir schon an diesen Anfängen, an den Begrüßungen von solchen Briefen erkennen, welcher Ton im gesamten Brief angeschlagen wird, ob es da ein gehetztes Jahr gab, ob es ein ausgelassenes, ein friedliches, ein glückliches Jahr gab. Martin Luther schrieb an seine Frau in einer schönen, ironisch, aber auch sehr hochachtungsvollen Form: meinem lieben Fräulein Herrn Katharina Lutherin, Doktorin, Predigerin zu Wittenberg, Gnad und Fried in Christo, lieber Herr Käthe. Und dann folgt ein wunderbarer, mit Ironie gewürzter Brief. Wenn demgegenüber Hermann Hesse seinen Vater mit sehr geehrter Herr Vater anschreibt, dann spürt man auch da, dass da, auch wenn man über diese Sohn- und Vaterbeziehung nicht viel weiß, nicht sehr viel Liebevolles und Inniges folgen wird. Mit den ersten Zeilen eines Briefes passiert nämlich etwas. Absender und Empfänger nehmen eine Beziehung zueinander auf. Und manchmal ist das ganz entscheidend, ob ich dann diesen Brief auch überhaupt weiterlesen will. Mir geht das zumindest so. In den ersten Zeilen auch eines Briefes entscheide ich, ach, lege ich das mit in die Toilette oder lasse ich mir jetzt die Zeit dafür und lese es mir jetzt gleich durch. Auch unser Predigttext heute am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Brief. Und kein ganzer Brief, sondern nur der Briefanfang. Paulus schreibt diesen Briefanfang an die erste christliche Gemeinde in Rom und beginnt seinen Brief mit folgenden Worten: Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlechte Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten, unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diejenigen, die genickt haben, weil sie Weihnachtspost verfasst haben, haben garantiert nicht einen solchen Briefanfang geschrieben. Und diejenigen, die eine Weihnachtspost auch bekommen haben, mit Sicherheit auch nicht einen solchen Anfang gelesen. Es kommt freilich wenig Weihnachtsstimmung auf, wenn wir diesen Text hören. Aber ich will Ihnen mal verdeutlichen, warum diese Perikope, warum dieser Predigttext dennoch mit dem Weihnachtsfest etwas zu tun hat, mit der Geburt Jesu zu tun hat. Nun zunächst mal vielleicht zum Brief anfangen. Paulus will mit den ersten Zeilen, das müssen wir im Hinterkopf haben, Kontakt aufnehmen zu den Adressaten, also zu denjenigen, die diesen Brief dann mal lesen werden in Rom. Er kennt dort zwar viele in dieser Stadt, hat zu manchen auch eine lockere Beziehung, so können wir heute davon ausgehen, aber man ist sich heute mehr oder weniger sicher, er hat diese Gemeinde nicht selbst gegründet. Wir können also davon ausgehen, dass sich Paulus dieser Gemeinde einmal vorstellen will. Und das tut er dann auch im Römerbrief. Wie er denkt, was er denkt, woran er glaubt, was seine Hoffnungen sind, was ihn trägt, was sein Auftrag ist und natürlich auch die Begründung dafür, warum er als frommer Jude Heiden von Jesus erzählt. Unter anderem auch den Römern und uns heute. Es hängt also viel von diesem Briefanfang ab. Denn Paulus hat vor, später selbst mal nach Rom zu kommen. Die Gemeinde soll ihn dann auch aufnehmen. Auf diesen Briefanfang kommt also einiges drauf an. Wenn der nicht die Aufmerksamkeit der Römer auf sich zieht, wenn der nicht sympathisch wirkt, dann könnte sich das eventuell auch auf die Beziehung des Paulus mit den Römern auswirken. Nun, was macht Paulus? Er spricht zunächst mal die römische Gemeinde an, sie sind die Geliebten Gottes. Das kann man bei den ersten Zeilen etwas überhören, aber ich lese uns diese letzte Zeile noch einmal an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Ist das nicht wunderbar, Geliebte Gottes zu sein und Berufene zu sein, Heilige zu sein? Berufene, Heilige und Geliebte Gottes zu sein. Das ist erstmal eine große Hochachtung und Wertschätzung. Ich weiß, das hören wir ganz oft im Gottesdienst. Das hören wir ganz oft in welchen Liedern und sowas. Aber lassen Sie das einmal auf der Zunge zergehen. Sie sind Geliebte Gottes. Sie sind nicht die Lieben Gottes, so dass sie sich immer benehmen. Sonst wird der Vater böse, sondern sie sind schon geliebt. Sie sind die Geliebten Gottes. Und nicht nur das, sondern sie sind auch berufen. Haben Sie schon mal einen Ruf Gottes gehört in Ihrem Leben? Berufen wozu? Heilig zu sein, ja, das ist vielleicht auch eine Berufung, würden Sie jetzt sagen, vielleicht eine ganz schöne Zumutung, heilig zu sein. Nein, aber heilig heißt in diesem Augenblick, ich bin zu ihm gehörig. Er hat mich zu sich gerufen. Ich darf dazugehören. Das schreibt und spricht Paulus ganz besonders an die, die damit hadern und sagen, darf ich überhaupt dazugehören? Ich habe doch gar keine jüdischen Vorfahren, habe doch gar keine Ahnung, was da im Alten Testament steht, kenne mich mit den Sitten und Gebräuchen nicht aus, ich verstehe das ganze Kirchenlatein gar nicht. Darf ich dazugehören? Du bist Berufener, Heiliger, auch wenn du nicht weißt, was das Wort Perikope bedeutet. Auch wenn du nicht weißt, was das Wort Evangelium bedeutet, wenn du diese ganzen Worte hier, die wir teilweise hier sprechen und singen, nicht so recht verstehst. Du bist ein berufener Heiliger. Paulus will ein Bild von sich geben, dieser Gemeinde. Paulus will ein Bild von sich und seiner Sendung denen geben, die bisher nur vom Hören sagen. Von ihm wussten. Und die ersten Zeilen dieses Vorstellungsbriefes fallen dann opulent aus, ganz schön mächtig, ganz schön gewaltig aus. Er schreibt, er ist ein Knecht Christi, er ist ein berufener Apostel. Von wem? Natürlich von Jesus selbst. Dieser ist der Abstammung nach ein Erbe aus dem Königshaus des legendären Königs David. Dem Geiste nach aber göttlichen Ursprungs. Sie merken, wie er in einem Satz komplette Theologie verpackt. Ein Erbe des Königshauses und zugleich auch göttlichen Ursprungs. Dieser Christus hat nun Paulus als Apostel beauftragt, den Heiden zu predigen. Nun sonderlich bescheiden tritt Paulus hier nicht auf. Das erste Wort seines Briefes ist sein eigener Name, Paulus. Manchmal haben wir Christen das so an uns, dass wir möglichst in Bescheidenheit, vielleicht auch in überzogener Demut uns selbst zurücknehmen, weil wir ja das Gefühl haben, anderen Leuten da irgendwie auf die Füße zu treten oder irgendwie andere damit zu belästigen auch. Paulus stellt sein berufenes Apostelamt nach vorn und sagt, ich habe einen Auftrag. Das ist nichts, was ich mir selber ausgesucht habe, sondern Gott hat mich berufen dazu. Mag sein, dass wir sagen, dieser Apostel ist da sehr großspurig, stellt da seine Autorität in irgendeiner Weise und seine Wirkung in irgendeiner Weise in den Vordergrund. Aber worin besteht denn die Autorität des Apostels? Es ist ein passives Zuschreiben, kein Selbstverdienst. Paulus ist zwar Apostel, aber eben nicht aus eigener Kraft. Er ist berufen von höherer Stelle. Er wurde ausgesondert, so sagt er, um zu verkünden. Er nennt sich selbst Knecht, das heißt ein Diener. Einer, der etwas ausführt, was ein anderer ihm aufträgt. Nicht sein Werk tut er, sondern Christi Werk tut er. Was also auf den ersten Blick nach einer ganz machtvollen Selbstvorstellung aussieht, relativiert sich inhaltlich. Es ist nicht seine Botschaft, die er verkündet, sondern die Botschaft Jesu. So wie Paulus in sein Amt berufen ist, so sind die Christen in Rom zum Glauben berufen. Das ist das Schlüsselwort dieses Predigttextes, die Gnade. Aus Gnade bin ich Apostel. Aus Gnade, so kann man es auf uns übertragen, sind wir berufene Heilige. Es ist alles Gnade, Gottes Gnade an dir und an mir. Gottes Gnade an seiner Menschheit und auch an diesem kleinen Männlein Paulus, der zum Apostel berufen wird. Mit diesem Gnadengruß beginnt jede Predigt. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das ist nichts, was ich mir hier ausdenke oder der Superintendent Schmidt oder andere Pfarrer, sondern das ist der Gruß, den Paulus selbst spricht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist die Gnade, die nicht nur die Friedensbotschaft des Weihnachtsfestes begründet, sondern Gnade ist die Grundlage überhaupt aller Gottesbeziehungen, die wir haben. Gnade ist der Motor unseres Handelns, aller Autorität des Apostels, so schreibt es Paulus selbst. Und es war die Gnade Gottes, die das Volk Israel auserwählt hat, dieses kleine Unbedeutende. Und es war die Gnade Gottes, die Maria erwählt hat und den verunsicherten Josef. Es war die Gnade Gottes, die zuerst den Hirten die frohe Botschaft gebracht hat. Es war alles Gnade und ist es bis heute. Gnade ist der Ursprung, die Grundlage unserer Existenz, unseres Glaubenslebens, unserer Gemeinschaft hier, unseres Lebens überhaupt. Wir dürfen keine anderen Legitimationen. Wir existieren aus Gnade. Das ist das Schlüsselwort. Aus Gnade ist Paulus, was er ist. So stellt er sich der Gemeinde in Rom vor. Und in den folgenden Kapiteln und Versen des Römerbriefs wird es um den Grund dieser Gnade gehen. Jesus Christus, diesem Christkind. Und das ist das gemeinsame Bekenntnis, auf dem die Römer stehen, auf dem Paulus steht, auf dem wir stehen, in Jesus, der dem jüdischen Volk entstammt, dem Hause Davids entstammt, hat der Mensch gewordene Gott Gnade erwiesen. Gott mit uns, Immanuel. Er geht mit in diesem Christkind, in diesem Mann vom Kreuz. Das ist das Bekenntnis. Weihnachten als ein Bekenntnis. Und das ist das Besondere, was wir als Menschen, als Christen im Glauben ergreifen, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen. Wir können uns die Weihnachtsgeschichte von dem Josef, der da einen Engelstraum hat, von der Maria, die eine Gabrielserscheinung hat. Wir können uns diese Geschichte als eine Märchengeschichte vorstellen, können uns diese Geschichte anschauen, wie jede andere Geschichte dieser Welt auch. können uns das ansehen, auch in großen, opulenten Filmen, so wie viele andere Filme auch in der Advents- und Weihnachtszeit laufen und können das schön finden, können davon emotional angerührt sein. Das kann alles gut sein oder das kann in der Historie verbleiben und ich habe damit nichts zu tun. Ich kann Weihnachten in der Kirche sitzen und kann dies als ein historisches, vielleicht sogar reales Ereignis begreifen und sagen, das ist ja aber schön gewesen. Das ist schon viel. Manche sehen es ganz und gar als eine Fantasiegeschichte. Aber Paulus will eine Transferleistung bringen, nämlich will, dass dieses Weihnachten mich zu irgendetwas provoziert und herausfordert, dass ich mich dazu verhalte, dass ich das nicht nur in einem historischen Narrativ lasse, sondern dass das ja auch jetzt noch in irgendeiner Form Konsequenz haben muss für mein Leben. Weihnachten provoziert Paulus zum Bekenntnis. Wie verhalte ich mich gegenüber diesem Christkind? Ich will nicht nur im Betrachten der schönen Krippenszene bleiben, sondern ich will mich damit hineinstellen. Welche Rolle nehme ich da ein? Bin ich der Hirte in meiner Situation, dass auf einmal mitten im Dunkel, mitten in der Einsamkeit mir ein Licht leuchtet und ich werde gerufen? Bin ich der kluge Weise, der da umherirrt, der erstmal an der falschen Haustür klopft, irgendwo bei König Herodes rauskommt und dann über Umwege doch dahin findet? Bin ich der überwältigte, ohnmächtige Josef? Bin ich die Maria, die in all dem Hin und Her dann doch Christus annimmt? Oder bin ich das Kripplein, worin sich dieser Jesus legen lässt? Wer bin ich? Wie verhalte ich mich das dagegenüber? Vom Betrachten Weihnachten zum Mitspielen zu kommen, selbst da aktiv zu sein und mein Ja dazu zu finden. Weihnachten als ein Bekenntnis. Und das wird Paulus im Laufe dieses Römerbriefs zeigen. Es geht um die Konsequenz, die er zieht, die ich ziehe aus Weihnachten. Es geht um die Konsequenz, die ich aus diesem Bekenntnis der Gnade ziehe. Es ist alles Gnade an dir. Und mit dir. Du brauchst keine Legitimation. Du darfst da gerne mit dabei sein in dieser Krippenszene, in dieser Weihnachtsgeschichte. Es ist alles Gnade. Zuletzt will ich Ihnen ein Zitat von Helmut Gollwitzer, einem Theologen, mitgeben. Er schreibt dazu: Wenn alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll sein wird, dann wird Weihnachten nicht eine Reihe von Tagen sein, in denen die Leute nett zueinander waren und die danach rasch vorüber sind, weil der raue Daseinskampf wieder mal sein Recht fordert. Dann wird das Röslein, das ich meine, nicht blühen mitten im kalten Winter. Dann wird der Stern Jesu Christi nicht nur ein einsamer Stern am finsteren Nachthimmel der Welt sein, sondern dann wird alles durchdrungen sein von wahrem Licht und heiligem Geist. Jedes einzelne Leben von der Gegenwart Gottes erfüllt sein und also endlich ein wirkliches Leben sein. Und das Ganze wird einen Sinn erhalten haben in Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen.